Wie werden die Kinder auf die dynamische Welt vorbereitet? Und ist unsere Schule so, wie sie ist, noch zeitgemäss? Die Volksschule steht in vielen Bereichen in starkem Gegenwind und in der Kritik. Zuoberst stehen die grossen Herausforderungen von Integration, zunehmender Bürokratie und Leistungsdruck. Gleichzeitig stehen die Fragen vom Handyverbot und das Streichen von Noten und Hausaufgaben im Raum. Alle reden mit, weil alle sind selber ja in die Schule gegangen und wissen, wie es geht. Wie aber steht es um den ursprünglich als Erfolgsmodell verkauften Lehrplan 21, wo viel mehr die Kompetenz anstelle der reinen Wissenserwerb ins Zentrum stellt? Ich freue mich jetzt auf die Diskussion über die Schule und auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Roland Reichenbach, Professor für allgemeine Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich. Die Schule, die Volksschule in der Schweiz, ich habe es gesagt, steht aktuell unter starker Kritik. Ganz ehrlich, das ist eigentlich nichts Neues.
Ich glaube, also, dir hat es erwähnt, ich meine, alle wissen es irgendwie besser im Bildungsbereich. Und das ist vielleicht schon der Unterschied zu anderen Subsystemen in der Gesellschaft, dass man hier einfach das Gefühl hat, wir verstehen mehr, als wenn es zum Beispiel um das AHV, oder Rentensystem oder Transportsystem geht. Und Kritik, würde ich sagen, das kann man positiv und negativ anschauen. Oder? Wenn man sagt, kritisch, heisst das ja auch, eben, dass man irgendwie interessiert ist und man tut sich auch ein bisschen Sorgen. Insofern würde ich sagen, es ist nicht nur negativ. Man muss nicht nur immer gegen alles sein, sondern man tut auch etwas befragen.
Also Kritik, wenn ich Sie schnell kann, noch mal nachfragen. Sehen Sie nicht aus, also sehen Sie nicht als dagegen sein, sondern als besorgt sein?
Ja, also ich würde sagen, es gibt eine Kritik und eine Kritik. Ich glaube, in demokratischen Gesellschaften sollten wir ja nicht einfach alles übernehmen und einfach akzeptieren, weil es so ist, wie es ist. Aber auch Institutionen brauchen eine Loyalität. Und deswegen ist, glaube ich, so die Mischung, eine kritische Loyalität gegenüber der Schule ist sehr wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass die Loyalität dass die untergraben wird, und zwar zum Teil ganz fein untergraben wird, auch von Eltern, ohne dass sie das richtig merken. Weil sie immer zum Beispiel das eigene Kind in Schutz nehmen, weil das vielleicht gerade nicht mehr so interessiert ist an diesem Fach oder mit dieser Lehrerin, die sie jetzt momentan hat, nicht mehr so zufrieden ist wie vorher, dann tut man es vielleicht immer gerade in Schutz nehmen und tut es vielleicht sagen, ja, ich verstehe dich gut, dass das keinen Spass macht, was du da machen musst. Und ohne dass man es merkt, tut man eigentlich hier so eine Keilpflanze zwischen Kind und Lehrerin oder Kind und Curriculum, Kind und Schule. Das würde ich sagen, das finde ich problematisch und das Gefühl, das sind so schleichende Prozesse.
Von wo haben Sie das Gefühl, ist das ein bisschen verloren gegangen? Weil, also ganz ehrlich, weder Ihnen noch mir hat alles immer Spass gemacht in der Schule. Und wir mussten es einfach machen. Und alle die Eltern haben ja die gleiche Erfahrung auch gemacht und nehmen jetzt ihre Kinder in Schutz und quasi akzeptieren auch, oh, ich habe halt keinen Spass mehr, es macht mir keine Freude mehr, ich engagiere mich weniger. Wo ist das verloren gegangen?
Das bei den Autoren, Autorinnen sind 68er schuld. Man versucht immer irgendwie das zu begründen, aber dass es so eine Bewegung hat gegeben von der unkritischen Loyalität und vielleicht der Autoritätsgläubigkeit hin zu einer kritischen oder unkritischen Ablehnung von Autorität und von der Institution, das ist schon schwierig. Und ich glaube, im Hintergrund gibt es so eine Dichotomie oder einen Gegensatz, der aufgebaut wird, auch in vielen theoretischen Modellen zwischen Person und Institution. Und dann ist die Institution ist immer das Fremde. Und die Person ist immer das Gute oder das Kind, das neugierig ist und dann kommt sie in die Schule. Und die böse Schule macht aber, dass das Kind plötzlich nicht mehr so neugierig ist. Und dann sagt man, aber die Kinder sind doch alle neugierig. Was macht die Schule falsch? Und das würde ich sagen, das ist ein Problem. Das ist natürlich auch ein bisschen Kitsch, solche Gegenüberstellung. Der Kitsch ist aber sehr stark im Denken.
Aber in der Schule sind ja auch Menschen, nämlich die Lehrpersonen, ja. Primär. Also klar, es ist die Institution, klar, es ist die Schulpflicht, das ist ja nicht eine freiwillige Übung, aber die Schule sind ja Menschen, also das Kind trifft auf Menschen, nämlich auf Lehrpersonen.
Es trifft auf Menschen, aber die Menschen müssen, die Lehrerinnen und Lehrer, die müssen auch eine Legitimation haben, die müssen auch eine Selbstachtung haben und die müssen auch sicher sein, für was sie machen. Und ich glaube, sehr viele, so in der Pädagogik, läuft quasi weg von der sogenannten Lehrer- und Lehrerinnenzentrierung, das ist ja gar nicht gut, hin zum Lernen. Aber die Lehrperson ist tatsächlich sehr wichtig und die gesellschaftliche Anerkennung von diesem Lehrberuf ist auch sehr wichtig. Und das bedeutet doch, dass man sich muss fragen, wie kann die Autorität, im positiven Sinn von Autorität, von, wie kann das gestützt werden durch die Institution, durch die Eltern. Und wenn man alles nur auf eins zu eins quasi interpersonal anschaut, hier die Lehrperson und hier das Kind, dann versteht man vieles von der Schule, glaube ich, nicht.
Sie haben jetzt mit einem Wort, ich sage jetzt gespielt, wo natürlich vor allem negativ behaftet ist in der aktuellen Diskussion, nämlich Autorität. Es gibt ja die Modelle von neuer Autorität, wo man probiert, ein bisschen das, was man eben nicht will, nämlich das autoritäre Auftreten, ein bisschen schöner zu verpacken. Aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das gehört zum Lehrerberuf. Die Akzeptanz des Lehrerberufs hat mit Autorität zu tun.
Ja, nicht nur, ich würde sagen, nicht nur zum Lehrberuf, sondern es gehört zum Beispiel auch zur Demokratie. Es gibt eine Autorität von den Institutionen oder es gibt eine Autorität von einer Person, die eine bestimmte Kommission jetzt momentan, also eine Funktionsautorität innehat und das müssen die anderen akzeptieren. Und das heisst, die negative Sicht auf Autorität, die ist tatsächlich, hat damit zu tun, dass man das autoritäre Verhalten als etwas Negatives anschaut, zu Recht, und das kritisiert. Und das ist ja meistens genau dort, wo die Anerkennung von Autorität nicht mehr funktioniert, wo es nicht mehr spielt. Oder wenn der Lehrer sagt, du musst raus, und das Kind sagt, ich gehe nicht raus, ich bin es nicht gewesen. Dann hat die Lehrperson natürlich ein Problem. Jetzt ist für alle
die natürliche Autorität ist ja, nicht mehr
oder,
da.
Ja, oder das Kind, der Schüler, tut jetzt die Autorität herausfordern. Und was macht jetzt die Lehrperson? Vielleicht hätte sie im Nachhinein merkt sie vielleicht, sie hat einen Fehler gemacht, indem sie gesagt hat, gang raus. Und jetzt tut er sich einfach frech weigern. Und jetzt muss sie entweder ein Exempel statuieren, die anderen Kinder schauen alle und denken, aber die Lehrer und die Lehrerin muss jetzt etwas machen. Sonst verliert sie quasi in ihren Augen die Autorität. Das heisst, da muss man irgendwie ein Gleichgewicht finden. Und Autorität ist etwas, das einem zubilligt wird, etwas, das man überkommt, etwas, das man muss schauen muss, dass man es sichern und positiv nutzen kann und etwas, das man auch verlieren kann. Oder? Aber es gibt einen Unterschied, wenn ich das noch sagen darf, von der pädagogischen Autorität zu allen anderen Formen von Autorität oder Bereichen von Autorität, dass nämlich die pädagogische Autorität eigentlich darauf angelegt ist, dass sie sich abbaut, dass sie verschwindet. Oder? Man ist zwar schon immer Vater, Mutter, aber irgendwann hat man nicht mehr die Autorität gegenüber dem Kind. Also das Kind muss sich emanzipieren, gegenüber den Eltern und Schülern und Schülerinnen, gegenüber den Lehrpersonen usw. So aber gegenüber der Demokratie muss man sich nicht emanzipieren, im Grunde genommen.
Aber so wie Sie das jetzt beschreiben, ist das etwas, das hat man? Oder ist das etwas, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Lehrerberuf, wo man lernen kann?
Ich würde sagen, man kann es lernen, aber es ist nicht etwas, was man einfach hat. Quasi so Alpha-Tier und Beta-Tier und so weiter. Das glaube ich nicht, sondern es ist nicht, die Autorität ist nicht eine Eigenschaft von einer Person, sondern von einer Beziehung. Und das heisst, das ist ein Anerkennungsverhältnis. Ich tue euch akzeptieren als Autorität in einem bestimmten Bereich. Vielleicht ist es nur ein limitierter Bereich, wenn ihr meine Klavierlehrerin seid. Dann könnt ihr mir gewisse Sachen nicht sagen, wie ich das Leben soll führen. Aber in Bezug auf das Klavierspielen könnt ihr mir sagen, das musst du so und so machen, oder?
Und sie machen es, weil sie mir die Autorität geben.
Und dann mache ich das so. Und deswegen ist das ein Beziehungsaspekt. Aber dort, wo ich nachher die Anerkennung nicht mehr gebe, dann habt ihr ein Problem als meine Lehrerin, als Klavierlehrerin. Dann könnt ihr versuchen, eine Autorität zu sein. So, entweder machst du das und sonst musst du gar nicht mehr kommen. Oder dir lässt euch das gefallen, dann seid ihr ein Spielball von irgendetwas geworden. Oder?
Das Verhalten, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Schule und auf das Kind, das quasi als Mensch in die böse Schule kommt, die jetzt quasi mein Kind vielleicht auch kaputt macht. Ist das Verhalten oder das Vertrauen, das man aufbaut, ist das per se gegeben? Weil das Kind kommt in die Schule zum Lehrer und dem gibt man per se die Autorität und das, was er erzählt, ist richtig. Oder muss die Lehrperson sich das Vertrauen auch erarbeiten?
Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Ganz sicher hat die Schule, wie praktisch alle Institutionen, eine bestimmte Aura. Auch das Studio hat für mich auch eine Aura. Das ist für mich nicht alltäglich. Und dort seid ihr für mich auch eine gewisse Autorität in dieser Situation. Und das heisst, Wenn man nachher die Institutionen besser lernt kennen, ist man nachher nicht mehr so autoritätsgläubig vielleicht. Es gibt eine gewisse Entautoratisierung, oder? Es gibt die Funktionsautorität, weil ihr meine Lehrerin seid und ich der Schüler bin und so weiter. Und das ist wie ein Vorschussvertrauen. Und das kann jetzt, die Lehrerin oder die Lehrperson kann das übernehmen und mit dem arbeiten in einem positiven Sinn. Und wenn das Kind merkt, es rentiert sich sozusagen, in Anführungszeichen, das zu machen, was sie will, von mir oder von uns allen, dann ist das eine positive pädagogische Austauschpraxis. Das heisst, das ist für beide Seiten etwas Positives, natürlich auch für die Lehrerin.
Wenn Sie sagen, das Kind merkt, es rentiert sich, oder was heisst, also wenn wir das ein bisschen konkreter sagen, was heisst, rentiert sich? Jetzt, wenn Sie wieder zurück, wenn wir zurückgehen auf die Sicht der Eltern, die immer kritischer werden, oder, dann wären wir beim ganzen Lernerfolg. Also solange der Lernerfolg ja da ist und ich das Gefühl habe, mein Kind leidet nicht, wenn es heimkommt von der Schule, dann würde ich sagen, als Eltern, dann ist ja die Schule erfüllt sie per se der Sinn und Zweck, den ich das Gefühl habe, muss sie haben. Wenn der Lernerfolg ausbleibt, dann wird ja auch die Angriffsfläche von außen wird ja dann grösser.
Ja, es braucht einen Lernerfolg. Man könnte ja sagen, es braucht eine Wirksamkeit. Das Kind muss merken, es rentiert sich quasi, wenn ich mich anstrenge, habe ich nachher doch bessere Noten oder ich werde mehr gelobt oder ich habe nachher irgendeine positive Zukunft in Aussicht. Natürlich kann man sagen, es sollte nicht alles nur Austausch sein im Leben. Aber die Tauschdimension ist tatsächlich sehr wichtig. Und ich würde sagen, die privilegierten Kinder, die wissen sozusagen implizit, das müssen sie nicht explizit wissen, dass sie in diesem Leben eine gute Tauschposition haben. Sie können etwas erwarten, die Eltern sind privilegiert, sie haben vielleicht ein Haus oder gute Berufe und so weiter, die ihnen gefallen. Und sie können damit rechnen, dass sie das auch bekommen. Aber sie müssen sich das auch erarbeiten durch die Schule und sie haben eine Tauscherwartung. Und wenn es Jugendliche gibt oder Kinder, vielleicht speziell Jugendliche, die das Gefühl haben, in dieser Gesellschaft habe ich keine grosse, mein Tauschwert ist sozusagen gering. Und was nützt, dass ich mich anstrenge? Am Schluss habe ich nicht das, was ich will. Das heisst, die mangelnde Erfahrung von Wirksamkeit ist das grosse Problem. Und das ist nicht nur ein schulisches Problem, sondern das ist, ich würde sagen, das ist zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation das grosse Problem. Die ältere Generation muss irgendwie ein Versprechen glaubhaft abgeben können, dass die jüngere Person oder die jüngere Generation kann glauben, dass sie eine individuell attraktive Zukunft haben. Und wenn man das nicht schaffen kann, wenn man nicht daran glauben kann, dass ich etwas aus meinem Leben machen kann, das ich gerne habe, in dieser Gesellschaft oder mit dieser Situation, mit dieser politischen, dann wird es schwierig. Und das haben wir in der Schweiz natürlich relativ wenig, aber in vielen Ländern haben wir das als Hauptproblem oder als psychologisches.
Aber wir haben doch, dass Sie es selber schon beschreiben, jetzt vorher in Ihrer Antwort, von privilegierten Kindern mit einem privilegierten Elternhaus im Hintergrund. Das ist natürlich einerseits vielleicht der finanzielle Background, aber natürlich auch ein rein der wissens- und der bildungstechnische Background. Aber dann sind wir sehr schnell bei dieser Bildungsgerechtigkeit, die jetzt momentan ziemlich hoch auf der Prioritätenliste steht, dass man eben allen die Möglichkeit geben will, egal aus was für einem Hintergrund dass sie kommen. Also dann funktioniert das nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, also ich würde sagen, es gibt eindeutig privilegierte und weniger privilegierte Kinder und Jugendliche. Und
das hat in Bezug auf Schule oder?
In Bezug auf Schule, in Bezug auf alles.
Ja.
Und die Schule, da tut sich einfach das institutionell ganz deutlich zeigen. Und das muss nicht nur der sozioökonomische Status sein von den Eltern sein, aber das korreliert meistens damit. Es kann sein, Eltern, die sehr interessiert sind oder eine privilegierte Situation, dass ich hier mit einer bestimmten Lehrerin, die mich sehr unterstützt, da ist man auch privilegiert als Kind und das ist viel besser, als wenn man keine solche Person hat. Und die ganze Bildungsgerechtigkeit oder die Bildungsungerechtigkeit ist ja ist überall ein Thema, auch in der Schweiz. Aber es führt ja nicht dazu, dass die Leute auf die Straße gehen. Und das ist interessant. Man muss sich fragen, warum nicht, oder? Zum Beispiel, wenn man anschaut, schon nur die Maturitätsraten, wenn man das als Kriterium nimmt, die sind ja in den Kantonen ganz unterschiedlich.
Ich glaube, so wie jedem Kanton immer gleich.
Es
verändert sich ja wie nicht.
Es verändert sich nicht. Ich glaube, zum Beispiel Glarus ist sehr tief, etwa bei 10% und St. Gallen auch. Und andere
ist etwa bei 20, jawohl, seit Jahren.
Und Basel-Stadt ist viel höher. Und die welschen Kantone, beziehungsweise auch das Tessin, ist sehr viel höher. Aber niemand stört sich daran. Und das, da kann man sagen, ja, das ist ja das Problem, dass das nicht als bildungsungerecht behandelt wird. Man könnte ja auch sagen, offenbar hat das nicht so schlimme Auswirkungen. Offenbar ist die Kluft zwischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem eben nicht so oder von dieser Art, dass man nachher das würde merken, dass die Glarner und St. Galler haben nachher einfach ganz schlechtere Zukunftschancen in der Schweiz. Offenbar trifft das nicht zu.
Ja, mal, aber die Hochschulen haben angefangen mit Assessment-Jahr und Einstiegstest, weil einfach Maturität halt eine andere ist, ob man die jetzt in Basel, in Genf, im Glarus oder in Zürich macht.
Ja, das ist so. Das ist so. Das heisst, wir haben, ich meine, die OECD tut ja die Schweiz kritisieren, dass die Maturitätsraten so gering sind, oder? Im Schnitt etwa bei 20%. Und dort, wo man in diesen Ländern, das sind die meisten mittlerweile, wo Mass Higher Education ist, wo also über 50% an eine Universität gehen, dort muss natürlich die annehmende Institution, die tut nachher eben Le Concours machen oder dann muss man Prüfungen machen, damit man in die oder jene Universität kann kommen. Und wir in der Schweiz haben halt noch das System, dass die abgebende Institution, die tut eigentlich die Berechtigung für die Universität geben, nämlich das Gymnasium. Und das wird sich, je mehr Leute das machen, desto anders muss die Stratifizierung des Bildungssystems sein.
Also wir selektionieren einfach früher, oder?
Ja, anders. Oder wenn man jetzt schaut, in Frankreich, wo um die 75%, vielleicht sind es jetzt ein bisschen mehr oder weniger, das Baccalauréat machen, wo ja quasi die Matura ist, dann kann man sagen, okay, drei Viertel haben das ist ja super, oder? Sehr hoch. Aber je mehr das haben, desto weniger ist es bedeutungsvoll. Und desto schlimmer für die, die es nicht haben. Ergo ist das ein eine Frage, wie man das handhabt. Und ich glaube, die Schweiz hat diesbezüglich relativ viel Glück. Und die Ungerechtigkeit, wenn ich das noch sagen darf, ist sogar noch zum Teil funktional. Ich glaube, es ist sehr viel migrantische Intelligenz ist in den Berufen. Im Kanton Zürich hier machen auch 75% eine Lehre. Und viele, die eine Lehre machen mit migrantischem Hintergrund, aber auch sonst, könnten locker im Gymnasium sein, während ein Grossteil, der im Gymnasium ist, vielleicht nicht dort hergehört. Und das bedeutet, dass nachher in der Berufsbildung Leute sind, einfach auch viel starke kognitiv und motivierte und starke Leute. Und da profitiert wieder das Berufssystem und die Berufe sehr. Und die Leute können relativ früher Geld verdienen, eigenständig sein. Und das dient auch wieder der gesellschaftlichen Integration. Das heisst, und sie können nachher ja weitermachen, das machen sie ja. Es ist eigentlich eine relativ gute Lage.
Aber ist das jetzt nicht gerade ein bisschen widersprüchlich mit dem, was Sie vorher gesagt haben, mit den privilegierten Kindern, die durch ihren Hintergrund halt mehr Möglichkeiten haben, auch, also nicht nur über die Noten per se, sondern durch das sie das erreichen, auch nachher in Ausbildung, in Weiterbildung, einfach eben den Zugang zum Beispiel
genau.
haben.
Das
korreliert jetzt ein bisschen mit dem, was Sie gesagt haben. Ja, also dafür machen alle gute Lehre und haben ja dann eine Passerelle und so,
das ist
oder?
Genau wie Sie sagen, das ist tatsächlich ein Widerspruch. Und ich wollte sagen, von diesem Widerspruch profitiert die Gesamtgesellschaft. Aber auch nur deswegen, weil die Leute insgesamt mit ihrem Leben halbwegs zufrieden sind. Das heisst, wenn man nachher eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit oder sonst Arbeitslosigkeit hätte und das Land oder der Staat als ungerecht betrachtet würde, fundamental ungerecht, dann hätte man ein Problem. Aber so ist es eben nicht. Und das heisst, es stimmt, das Bildungssystem ist nicht gerecht, wird es wahrscheinlich auch nie sein. Und ja, es stimmt, von dieser Ungerechtigkeit, in diesem Fall Schweiz, profitiert das Gesamtsystem in einem gewissen Sinn. Das würde ich behaupten, so als eine These.
Gut, also, jetzt, wenn wir wieder zurückkommen auf Kritik grundsätzlich an der Schule, müssen wir ja sagen, der grosse, schwere Dampfer Bildung. Der braucht ein bisschen Zeit, bis er den Kurs anpasst und einen neuen Kurs fährt. Es hat auch ein Zeit gebraucht, bis jetzt die Kritik an dem Lehrplan 21 oder an Baustein von dem Lehrplan 21 laut wurde. Zum Beispiel an dieser integrativen Schule, wo jetzt einfach die einen sagen, wieder abschaffen, gescheitert, Lehrpersonen mit Burnout, die sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht so, wie wir das gedacht haben. Und Bildungsdirektionen, zum Beispiel im Kanton Zürich, die jetzt da daran festhalten. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist ein Problem? Oder sagen Sie, ja, das ist jetzt so ein kurzes Aufbegehren, so eine Kritik, wie wir sie halt immer einmal kennen, wo nicht weiter tragisch ist?
Ja, also ich muss schauen, damit ich nicht falsch verstanden werde. Erstens würde ich sagen, von Scheitern, so ganz dezidiert, würde ich nicht reden. Aber von grossen Problemen würde ich reden. Und es gibt auch den Begriff, den ein Soziologe mal geprägt hat, nämlich erfolgreiches Scheitern. In einem gewissen Sinn die Reformen, wenn sie nur gross genug sind, nur aufwendig genug sind und alle beteiligt sind, die können quasi nur erfolgreich scheitern. Wenn es nämlich nicht so läuft, wie man denkt, dann sagt man, ja, es sind Lehrpersonen, oder wir brauchen eben noch mehr Ressourcen, oder wir brauchen noch mehr Zeit, oder noch mehr Geld, irgend so etwas. Man braucht immer noch mehr, weil man das, was man macht, tut man nicht mehr korrigieren. Und das ist eine Logik der Unvernunft. Im Kleinen kann es so sein, oder? Je länger ihr einen schlechten Film schaut, oder? Die schauen einen schlechten Film an, die merken, der Film ist Schrott. Je länger ihr den Film anschaut, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bis zum Schluss schaut.
Weil jetzt habe ich schon so viel geschaut.
Genau, man hat immer so investiert. Mhm. Beim Film ist es nicht schlimm. Bei Kriegen, die man nicht gewinnen kann, ist es relativ schwieriger. Und dass es keine, praktisch nicht Reformen gibt, wo die Leute nachher, die Reformer und Reformerinnen nachher merken, oh, wir haben Fehler gemacht. Es funktioniert nicht so, wie wir gedacht haben. Das passiert nie.
Ja, aber ich sehe nicht über den Schritt aus. Also grundsätzlich sind wir Menschen ein bequemes Volk und eine bequeme Gattung. Und so Änderungen und Reformen haben wir per se nicht gerne. Am Anfang ist immer alles schlecht. Also wenn wir, aber über den Schritt sind wir doch schon aus. Wir haben es jetzt lang genug schon ausprobiert, dass wir können sagen, ja, wir sind noch in der Anfangsphase. Wir müssen uns jetzt noch adaptieren.
Oder? Ja, ich würde so sagen, das Bildungssystem ist häufig kritisiert worden. Auch im internationalen Diskurs, dass es so wenig adaptiv ist, dass es eben so träge ist, so ein riesen Dampfer. Und ich würde sagen, die Trägheit ist etwas Positives, also nicht nur Negatives. Zwar kann man den Dampfer nicht einfach umsteuern, nicht in irgendeine Kurve nehmen, aber das sorgt für eine gewisse Stabilität und für eine Sicherheit. Und das finde ich sehr wichtig. Und übrigens ist das auch so, im Kleinen ist die Schule, auch wenn sie vielleicht nicht optimal ist, ist die Schule für viele Kinder der einzige wirklich verlässliche Ort. Und das hat auch mit dieser Trägheit zu tun, mit dieser scheinbar mangelnden Flexibilität. Hier gibt es Ritual, hier weiss man, wenn man morgen reinkommt, macht man das und das. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon eine Stärke von der Institution.
Tut man dann Bildungspolitik, sage ich jetzt mal, wenn Sie sagen, okay, die Trägheit hat etwas Gutes, probiert man die Trägheit dann aber nicht immer wieder zu untergraben mit viel zu viel Änderungen,
doch,
aufs Mal.
Genau, doch, das würde ich sagen. Ja, doch, das würde ich sagen. Nehmen wir jetzt irgendein Beispiel, so wie jetzt die häufig wird jetzt unter Bildungsgerechtigkeit, das ist quasi die Legitimation für ganz vieles, für Integration oder für irgendetwas, oder? Braucht es nachher eine ethische Legitimierung oder und eine politische. Und wenn man geschichtlich schaut, das hat schon vor 100 Jahren in der sogenannten Reichsschulkonferenz von 1920 in Deutschland, hat man genau das Gleiche diskutiert. Und man hat die Probleme nicht können lösen. Und wie der Luhmann richtig sagt, der so die Reformen auch dort kritisch betrachtet oder kritisch betrachtet hat, auch im Bildungssystem, es müssen immer wieder neue Leute an die Reformen und die Erfahrenen sind alt oder sterben weg. Und die Systemleistung ist das Vergessen. Wenn man würde wissen, was man alles schon versucht hat und nicht funktioniert hat, dann hätte man eigentlich die Motivation nicht, wieder daran zu glauben, dass man etwas so fundamental verändern kann. Deswegen würde ich sagen, das ist ein sehr normativer Diskurs. Und der ist sehr, sehr streng. Und wenn man nachher etwas dagegen redet, ist man entweder konservativ oder altbacken oder zynisch oder irgendetwas. Und da merkt man halt, das ist eigentlich mehr Politik und mehr Moral und hat eigentlich wenig mit Wissenschaft zu tun.
Also gut. Also, aber wir einigen uns, der träge Dampfer ist auf Kurs oder der braucht trotz allem auch ein grosser Dampfer braucht ab und zu eine Kursanpassung. Was würden wir dann sagen konkret? Was sind die Kursanpassungen, die Sie sagen? Doch, das ist eine, ich sage jetzt, eine gute Idee oder das ist ein richtiger Kurs. Oder müssen wir sagen, also da sind wir definitiv auf dem falschen Kurs?
Ja, ich würde sagen, was man machen sollte, ist, also ich glaube, das Curriculum ist überfrachtet, man will viel zu viel. Ich finde, man sollte tatsächlich, wie viele Lehrpersonen auch sagen, man sollte das Kerngeschäft wieder
also
stärken.
So salopp, back to the roots.
Irgendwo würde ich sagen, ja, also wenn 25% in der Schweiz mit der Literalität ein Problem haben, dass sie nicht richtig Texte verstehen und nicht richtig
noch
Texte verfassen, dann ist das wirklich ein bedauerliches und problematisches Resultat. Das sollte einem wirklich Sorgen bereiten. Das kann man nicht wählen. Für jeden Einzelnen nicht und jede Einzelne nicht, aber auch für das System nicht. Deswegen sind die sogenannten Kulturtechniken, sie sind vielleicht nicht A und O, aber einfach sehr viel zwischen A und O. Und dass hier so, dass man so viel zusätzlich immer von der Schule verlangt, ist, glaube ich, einfach ein Fehler. Ich würde sagen, Kulturtechnik ist wichtig. Und dann die ganze Kompetenzorientierung, die tue ich sowieso hinterfragen.
Also Wissen Kompetenzen halt anstatt Noten?
Nein, Kompetenzen anstatt quasi Wissen.
Ja.
Und wie nachher die Wissensorientierung so, so ein bisschen diffamiert wird. Und nachher heisst es immer, es ist einfach wichtig, dass die Leute etwas machen können. Und,
Sie würden nicht unterschreiben, ja, also alles, was man in der Schule lernt, das braucht man nachher eh nicht.
Nein, das würde ich nicht unterschreiben, sondern ich würde sagen, es ist eine Bildungsanstalt und man lernt sehr viel und das ist, man kann auch gar nicht richtig begründen, oder warum soll man jetzt den Subjunktiv wirklich lernen in Zürich, oder?
Weil er einfach zum Franz gehört.
Ja, aber eben, das kann man so sagen. Oder was kann man dann nachher mit dem Subjunktiv machen? Wie schlimm wäre es, wenn man ihn nicht hätte gelernt? Oder nehmen wir die binomische Formel. Habt ihr jemals nach der Schule irgendwie mit der binomischen Formel zu tun gehabt? Wahrscheinlich nicht. Oder nehmen wir das Thema Osmose. Oder was kann man mit dem Wissen über Sinuskurven machen? Ich habe mal gehört, etwas kann man. Wenn ohne die zu wissen und Sinuskurve weiß man auch nicht, was die Kosinuskurve ist. Fertig. Dann wissen wir es nicht mehr. Und jetzt kann man das kritisieren. Und die Kompetenzidee tut so, als ob man mit dem Wissen, als ob man eine Schulbildung machen könnte, wo man immer genau weiß, was man mit etwas anstellen kann in dieser Welt. Das trifft überhaupt nicht zu. Sondern das hat eine ganz andere Bedeutung. Man hat hier Wissenspartikel aus einer Wissenskultur, die sehr stark wissenschaftlich orientiert ist und überhaupt nicht praktisch orientiert ist, sondern wissenschaftlich. Und der Sinn ist auch, dass hier eine gewisse Objektivität ist. Es geht nicht nur einfach, dass man Sachen weiss, sondern dass man auch eine bestimmte Form vom Umgang mit dem Wissen lernt. Und das lernt man in der Schule. Die Schule wird so häufig kritisiert in Bezug auf so vieles. Und ich würde sagen, es würde sich orientieren, mal zu zeigen und besser zu untersuchen, was leistet sie alles. Und sie leistet sehr viel.
Gut, also dann sage ich Ihnen jetzt, ja, aber in der heutigen Zeit, also für was lerne ich den Subjunktiv, für was lerne ich das Wörtli, für was lerne ich überhaupt noch Franz, weil für das gibt es ganz viel Apps, für das gibt es ganz viele Hilfsprogramme. Das ist schneller, hat der mir einen schönen Franzsatz geschrieben, als wenn ich ihn selber mühsam probiere zusammenzusetzen. Für was lerne ich es denn noch?
Ja, ich tue das ja nicht unterstützen, ich sage nur.
Nein, das ist ja so ein bisschen das Argument, dass man soll, also ganz viel Stoff ist wie, also blöd gesagt, aber, Kopfrechnen, Handschreiben, aber, ja, alles, oder?
Aber wenn man fragt, für was soll ich das, dann sage ich nicht, das ist die pädagogische Totschlägerfrage par excellence.
Die falsche Frage.
Man kann es nicht sagen. Und sobald die Schüler, Schülerin, die Lehrerin die herausfordern, wieso müssen wir das, dann ist es weit spät. Und da kann man sagen, dann ist die Autorität des Bildungskanons funktioniert nicht mehr. Dass man quasi wie glaubt, das, was wir hier müssen machen oder tun machen, hat irgendeinen Sinn. Ich verstehe es zwar nicht, aber es hat irgendeinen Sinn. Und jetzt denkt man, nein, wir wollen weg von dieser autoritären Konstellation. Wir wollen dem Kind zeigen, wofür etwas wirklich gut ist. Und ich will sagen, das ist edel motiviert, aber es kann nicht funktionieren. Wir wissen bei ganz vielen Sachen nicht, wozu sie gut sind. Die Idee ist ja immer, dass etwas nur für etwas anderes gut ist, dass es einen Transfernutzen hat. Und ich würde sagen, nein, Geschichte ist auch wichtig, dass man etwas über die Geschichte weiss. an diesem Ort, über die Geografie, dass man etwas über den Ort weiss. Was man mit dem anfangen kann, weiss ich jetzt auch nicht gerade. Oder die Sprache, weil wir eben hier viersprachige Schweiz oder vier Nationalsprachen haben. Und in Zürich hat man gesagt, hat man angefangen und gesagt, nein, die erste Fremdsprache muss nicht Nationalsprache sein. Das ist eine Entscheidung. Ich habe die nicht gut gefunden. In der Romandie hat man die natürlich entsetzlich schlecht gefunden. Sie ist vielleicht eine nützliche Entscheidung sein.
Oder, ja.
Aber sie,
für das Gefühl der Schweiz.
Ja, aber symbolisch sehr gut. Schwierig.
Gut, also dann erklären Sie mir, also, was sagen Sie denn jemandem, der sagt, also, wieso lerne ich alle Berge, alle Flüsse, alle Hauptstädte? Wieso lerne ich, das gehört, ist ja so ein bisschen das.
Das ist das Klischee.
Ja, das, aber das lernt man noch, je nachdem.
Das geht. Ich würde sagen, nein. Das
also
würde
gut,
sagen.
Ist für dich. Also, aber wir haben das noch gelernt.
Ja, wir haben es vielleicht noch gelernt.
Genau.
Und übrigens nicht alle Hauptstädte.
Aber viel.
Ja, aber viel zu wenig.
Also gut.
Uns ist das Wissen, das man sich aneignen kann, ist so partikulär und klein. Und bei den Kompetenzen ist das so, oder? Das heisst, es gibt so viel, was man könnte wissen und was man sollte können. Und das, was man tatsächlich nachher sich aneignen kann, ist relativ wenig. Und in der Schule gibt es die Idee von dieser Allgemeinbildung, dass man halt mit relativ vielen Gegenständen in Berührung kommt. Und dann ist nicht die Erwartung, dass man nachher sich mit all diesen Gegenständen identifiziert und mit all diesen Gegenständen irgendetwas machen kann. Ich finde gut, dass alle Kinder mal etwas mit Musik zu tun hatten. Ich kann mich auch fragen, warum eigentlich Musik?
Alle haben Faden und den Nadel mal in der Hand gehabt.
Ja, oder so etwas, würde ich auch gut finden. Textiles Arbeiter, leider. Oder
Hanski?
Alle solche Sachen finde ich eigentlich sehr gut. Und dann die Erwartung, dass man jetzt mit dem etwas machen muss, das finde ich nicht gut. Aber der Zugang, das heisst, manchmal ist die Schule auch einfach nur die Funktion Zugang ermöglichen.
Steht die Schule oder die aktuelle Schule da nicht auch wieder in einem Widerspruch, wenn man sagt, die sozialen Kompetenzen, die natürlich dann nachher wichtig sind, vielleicht für auch ein erfolgreiches Leben. Grundsätzlich habe ich doch aber gern oder lieber jemanden vis-à-vis, der ein breites Allgemeinwissen hat, vielleicht mir nicht die kleinste, letzte Formel in der Mathe kann erklären, aber dafür auch ein bisschen etwas über das weiss und auch da und da, ist doch dann insgesamt für die Gesellschaft die spannendere Person als jemand, der nur so gebildet ist.
Ja,
also das würde ja dann wieder für die breite Allgemeinbildung in der Schule reden, wo wir aber ein bisschen davon wegkommen.
Wir kommen ein bisschen davon weg und sie ist eben auch nicht eindeutig, oder? Warum soll jemand, der jetzt zum Beispiel im Französisch wirklich grosse Mühe hat oder mit Sprache generell, ist aber in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern und so weiter sehr, sehr begabt, der hat dann auch ein Problem, oder die Person, oder? Weil man denkt, nein, man muss so lange möglichst Allgemeinbildung machen. Das heisst, man kann alles immer ein bisschen bestritten. Aber ich würde sagen, was die Beschäftigung mit all diesen Gegenständen eigentlich bewirkt, erstens lernt man immer am Wissen und an Gegenständen lernt man etwas. Und das Wichtigste, was ich denke, was man lernt, ist so etwas wie, man lernt etwas über die Vielfalt der Welt. Man lernt so etwas wie eine Urteilskraft. Man merkt, man kann die Sachen auch anders sehen. Andere Leute sehen es anders. Oder Probleme haben nicht nur eine Lösung. Das sind Sachen, die man lernt. Und die halte ich für sehr wichtig. Nicht nur für die Demokratie, sondern auch für das persönliche Leben. Und es ist ja sehr häufig, wenn man denkt, zum Beispiel in der Lehre gibt es sehr viel, es hat so eine Dropout-Studie, sehr viel dort die Lehre abbrechen. Dann denkt man immer, es klingt immer so Dropout, so boah, die fliegen irgendwie ab und sind nicht mehr im System. Und dann hat man vielleicht, kann man sagen, okay, die haben ein Jahr oder zwei Jahre scheinbar etwas Falsches investiert und haben nachher etwas anderes gemacht. Ich glaube, davon tut die Gesamtgesellschaft auch profitieren. Weil nachher an den einzelnen Figuren, zuerst haben sie vielleicht das studieren oder die Lehre gemacht und dann haben sie das aufgehört und sind dann in einem anderen Bereich gewesen und bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch mit. Und so werden die durch Menschen, die unterschiedliche Sachen wissen und unterschiedliche Sachen können und sich für Unterschiedliches interessieren. So gibt es das menschliche Gewebe in der Gesellschaft. Das muss sich ja irgendwie verknüpfen. Das würde ich sagen, vieles, was im Einzelnen nicht so gut aussieht, sieht vielleicht nachher aus einer anderen Perspektive wieder gar nicht so schlecht aus.
Ich möchte den Kreis noch mal ein bisschen schliessen und noch mal zurückkommen auf die Autorität Schule und dass man sie ab und zu oder zunehmend in Frage stellt. Und dazu gibt es für mich ein Stichwort, und das heisst PISA. Wir haben die PISA-Studie 2000, wo, also bis dahin hat ja einfach das Schweizer Volk das Gefühl gehabt, Bildung ist unsere Stärke und wir sind sowieso die Weltmeister und da sind wir mal auf die Welt gekommen. So gut sind wir ja gar nicht gewesen. Also wir sind weder die Weltmeister gewesen, noch viel besser als alle anderen. Und hat das nicht auch dazu beigetragen, jetzt vielleicht auch rückblickend bis vor PISA her, hat man die Schule, jetzt rein auch aus dem Elternhaus, die Schule und die Lehrpersonen, bedeutend weniger in Frage gestellt als nachher, weil einfach die Ergebnisse, die man vermeintlich das Gefühl hat, die Schule erzielt, eben gar nicht da waren.
Ja, die Schule braucht selber auch oder das Bildungssystem ein gewisses Vorschussvertrauen. Und dann ist immer die Frage, ja, ist der PISA, hat der PISA das letzte Wort für die Leistung des Bildungssystems zu bemessen?
Ist halt ein Test und eine Note?
Ja, ich würde sagen, erstens ist interessant, oder es hat, in PISA 2000 hat es eindeutig in der Deutschschweiz, vor allem wegen Deutschland, so einen richtigen Katastrophendiskurs ist da initiiert worden, wie schlimm das es ist. In Deutschland ist immer, wo stehen wir international, das ist ein grosses Thema für Deutschland, weil Deutschland möchte irgendwie international eben an einem guten Ort stehen. Die Franzosen, die übrigens in vielen Belangen viel internationaler sind, mit ihrer Sprache sowieso, für die war das nicht das grosse Argument. Die haben schlechtere Resultate als Deutschland erzogen.
Ja, aber sie sind la grande nation.
Ja, aber sie haben gesagt, sie haben eben nachher gesagt, ja, es ist ja nur international. Danke. Ich meine, es ist nicht so, nicht so wichtig. Und deswegen würde ich sagen, die ganze Olympiade von einem PISA-Resultat sind interessant. Und es ist auch, ich finde auch wichtig, dass man sich dem, dass man da sich Rechenschaft gibt, wie stehen wir im Vergleich zu den anderen. Aber, die PISA-Studie muss auch kritisch betrachtet werden. Das ist sie von vielen gemacht worden. Aber gegen aussen, die Leute haben immer Freude, dass es eine Olympiade gibt. Und dann denkt man, was? Wenn es so Schlagzeilen gibt, in der Digitalisierung ist Deutschland hinter Brasilien. Dann alle, Jesus Gott, wir merken nicht einmal mehr, wie rassistisch das eigentlich ist, oder? Wo stehen wir? Was? Hinter Brasilien? Und dann merkt man, das ist alles, das ist sehr sportiv.
Sie haben vorher gesagt, oder? Das Problem oder eine Schwierigkeit ist die Autorität der Lehrperson. Einerseits in der Achtung in der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Schule selber, hat nicht aber solche Ergebnisse damit zu tun, gerade jetzt auch mit der Achtung von einer Lehrperson.
Dass die Ergebnisse die Autorität untergraben, oder?
Ja, einfach, oder? Dass man einfach das Gefühl hat, ja, also, die lernen ja nichts. Also, was sind denn das für Leute, die da vorne dran stehen?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass
oder
es
der solche Leute... Der Spitzencoach, der die Olympiasieger macht, der hat einen anderen Stellenwert als der, wo der Trainer ist von dem auf dem letzten Platz.
Ja, das stimmt, aber die Schule betrifft eben alle. Das Spitze oder Breite, eine Volksschule ist eine Schule für und vom Volk und im Volk
aber
verankert.
Aber alle vom Volk wollen die beste Schule haben.
Ja, das mit dem sogenannten Besten finde ich alles ein bisschen schwierig, oder? Und nachher, wenn man jetzt schaut, woher kommt eigentlich die ganze, da haben wir jetzt keine Zeit, aber woher kommt eigentlich die ganze Philosophie vom Vergleichen? Und warum glauben wir, dass das so wichtig ist? Und dass das von der OECD initiiert ist worden, PISA. Früher hat es andere Studien gegeben, Vergleichsstudien, aber das waren kulturell vergleichende Studien gewesen, von der UNESCO. Und die haben nachher die IEA-Studie geheißen. Die haben ganz einen anderen Blickwinkel auf den Vergleich. Und dann müssen wir jetzt länger darüber diskutieren. Ich will nur sagen, es ist schon ein ziemlich einseitiger Blick, den wir jetzt mit PISA haben.
Also, wir sind am Schluss von unserer Sendung. Wir könnten noch abendfüllend diskutieren. Eine Frage bleibt nämlich, Herr Reichenbach, Sie sind ausgebildeter Primarlehrer. Würden Sie unter den heutigen Bedingungen, so wie es jetzt gerade läuft, noch gerne Lehrer sein?
Ich befürchte nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, unter welche Bedingungen auch immer. Ich glaube aber nicht nur, ich glaube auch die Person tatsächlich. Und man kann aus allem irgendetwas Gutes machen. Ich bin zum Beispiel, der Lehrplan 21 tut mich überhaupt nicht überzeugen. Viele Leute kennen gar nicht anders, die Jüngeren als das. Das ist okay. Das ist alles nicht so dramatisch. Nur weil ich Sachen ablehne, oder würde es nicht heißen, dass man das trotzdem ironisch erträgt. Man kann in ganz unterschiedlichen Welten gute und schlechte Praxis zeigen. Und das kann man als Lehrperson.
Lassen wir das hier stehen. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung.
Danke Ihnen für die Möglichkeit. Danke.
Vom Lehrplan 21 bin ich alles andere als überzeugt, sagt der Erziehungswissenschaftler von der Universität Zürich, der Roland Reichenbach. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.